Der deutsche Zahler des Rundfunkbeitrages hat es nicht leicht. Obwohl es heutzutage 20 öffentlich-rechtliche Fernsehsender gibt, 6 verschiedene Mediatheken, Dutzende Radiosender, schallt einem doch regelmäßig auf den meisten Kanälen ein und dieselbe Botschaft entgegen. Geldverschwendung und Korruption sind keine Fremdworte in den Sendeanstalten und so kommt es, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich nach einigen Skandalen nun tatsächlich reformieren will. Keine Tabus und Denkverbote, forderte gar der WDR-Intendant Tom Buro. Wie man es richtig machen könnte, erklären uns heute meine Gäste, eine Wissenschaftlerin und ein Fernsehmacher. Mit einem öffentlich-rechtlichen Medienportal wollen sie nichts Geringeres als eine eierlegende Wollmilchsau schaffen. Wie dieses Portal aussieht, das hören wir uns jetzt von Ihnen an. Mein Name ist Norbert Fleischer. Herzlich willkommen bei YouNost. Und jetzt geht's los. Und bei mir sind jetzt die beiden Aktivisten, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren wollen, und zwar radikal. Hier haben wir also auf meiner rechten Seite Dr. Beate Strelitz aus Leipzig, ihres Zeichens Biowissenschaftlerin, Ingenieurswissenschaftlerin, hat lange in der Biotechnologie gearbeitet. Auf meiner linken Seite Volkmar Kreis, freischaffender Film- und Fernsehdienstleister, Produzent, wie man so schön sagt, einer von den vielen, die nicht fest Angestellten, die auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk produzieren. Ich grüße euch beide.
Hallo.
Beate, ich fange mit dir an. Beate, wie kommt man denn als Biowissenschaftlerin, Biotechnologie-Erforscherin dazu, sich für das öffentlich-rechtliche Fernsehen zu interessieren?
Ja, wir wollen ja alle wissen, wie die Welt funktioniert. Und ich habe schon immer die Nachrichten neugierig verfolgt. Aber irgendwann fiel mir auf, dass ich da irgendwie nicht mehr klar kam, dass da ich unsicher geworden bin in dem Gefühl dazu. Und von da an haben wir uns zu zweit, mein Partner und ich, näher damit befasst, warum wir so unzufrieden sind mit den öffentlich-rechtlichen Medien. Und daraus ist eine jahrelange Beschäftigung mit dem Thema geworden. Zuerst die Analyse, warum sind sie so schlecht? Und danach haben wir dann uns überlegt, wie könnten sie besser werden?
Interessant. Gehen wir gleich noch näher drauf ein. Und ja, Volkmar, du bist ein Medienschaffender, du bist näher dran am Thema, von daher beruflich auch damit befasst. Wie sieht's bei dir aus? Es ist ja, wann ist der Punkt erreicht, wo man als Medienschaffender sagt, so und ab jetzt möchte ich selber irgendwas gestalten?
Also das mit dem selber gestalten, das ging bei mir los, weil ich mich schon immer für Frieden und Demokratie eingesetzt habe. Ich habe das nochmal angeschaut, also auf meinem YouTube-Kanal. Das erste, wo ich selber angefangen habe, wirklich Medien zu machen, war tatsächlich die Verfassung damals am Runden Tisch von der DDR. Das war eine Demokratieveranstaltung in Leipzig.
Eine Sache, die unser aller Leben nachhaltig geprägt hat, wahrscheinlich das prägendste Ereignis von allen in der jüngeren Geschichte. Jetzt habt ihr beide ja nun zusammen mit anderen von euch reden gemacht. Ihr möchtet ja nichts Geringeres als den öffentlich-rechtlichen Rundfunk neu erfinden und ihn weiterentwickeln zu einem allumfassenden Medienportal. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Das ist so der technische Teil. Vielleicht frage ich da mal zuerst, obwohl es unhöflich der Frau gegenüber ist, den Volkmar.
Wie man sich das vorstellen kann? Naja, es soll ja sowas werden wie eine eierlegende Wollmilchsau, also wo im Prinzip alles geht, was wir heutzutage schon nutzen. Also ob das nun ein Online-Lexikon ist oder das normale Fernsehen, das, was wir aus YouTube kennen, Streaming, dann Playlisten. Ah ja, schön, die Grafik ist eingeblendet. Dort sieht man das mal in öffentlich-rechtliches Lexikon. Und auch eine Chat-Plattform. Also alles, was heutzutage schon gibt, aber unter einer ganz bestimmten Adresse. So wie wir das heute haben. Jeder wohnt in einem Haus und man kann ihn postalisch erreichen. Und so könnte das auf einer öffentlich-rechtlichen Medienplattform auch funktionieren. Also, dass man jederzeit Mitspracherecht hat bei diesen.
Wir schauen uns diese Funktionsweise dann noch später detailliert an. Beate, ich würde gern von dir wissen, du befasst dich schon längere Zeit damit, du analysierst das Ganze, wie das System funktioniert, du bist selbst unzufrieden. Hast du denn schon mal versucht, konkret dich zu beteiligen oder einzubringen oder zu melden beim MDR?
Ja, der MDR ist ja unser lokaler Sender und genau, also wir haben die Analyse da auch am MDR angefangen, haben geschaut, wie ist denn der Rundfunkrat aufgebaut, wer sitzt im Verwaltungsrat. Und just in dieser Zeit ging es auch los, dass die Rundfunkratssitzungen öffentlich wurden. Die erste im, glaube ich, September 2019. Und da waren wir natürlich da und haben uns die angeschaut und mussten feststellen, dass wir dort als Zuschauer sitzen können und wir können auch einen Teil der Sitzung zuhören. Aber wir hatten keine Möglichkeit, dort irgendwie was dazu zu sagen. Im Gegenteil, wir wurden noch bewacht vom Wachschutz, damit wir den Rundfunkratsmitgliedern nicht zu nahe kommen, was aber keiner von uns eigentlich vorhatte.
Aber Leitungsvisitationen hat es keine gegeben.
Hat es nicht gegeben, nein, aber eine Anmeldung mit Personalausweis und so weiter. Aber das ist ja alles in Ordnung auch. Genau, das ist das eine Format. Das andere Format ist dieses MDR fragt. Das ist eine Möglichkeit, wo der MDR praktisch ja so eine Art Community hat, die er immer wieder befragt und wo bestimmte Fragen zu bestimmten Themen gestellt werden, wo man seine Meinung abgeben kann. Aber auch hier habe ich...
Darf ich ganz kurz da reingehen? Du wolltest dich konkret beschweren über irgendwas oder du hattest ein konkretes Anliegen. Vielleicht kannst du das ganz kurz schildern.
Beim Rundfunkrat, oder?
Was du genau zu rügen hattest.
Ja, also das kann man in einem Satz nicht sagen. Also im Prinzip ging es ja darum, dass wir mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht zufrieden sind und gesucht haben, wie kann er besser werden. Also beschweren kann man sich natürlich darüber, dass die journalistische Arbeit nicht mehr sauber durchgeführt wird. Dass in den Nachrichten bestimmte Themen entweder gar nicht angesprochen werden oder nur einseitig betrachtet werden. Dass insgesamt, also dass das Erleben der Bevölkerung, der Menschen im Fernsehen nicht mehr so abgebildet wird, wie es eigentlich da ist. Also öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat ja auch die Aufgabe, das Leben wiederzuspiegeln. Und das haben wir nicht mehr gesehen. Also das ist wirklich sehr komplex und wir hätten an vielen Punkten ansetzen können und viele Fragen stellen können.
Mhm. Kannst du vielleicht noch ein Beispiel nennen, wo du, bei welchem Thema du das Gefühl hattest, dass da nicht korrekt berichtet wird? So, vielleicht 2, 3 nennen.
Mhm. Also an einem Beispiel haben wir mal dieses Instrument der Programmbeschwerde durchgespielt. Also ich persönlich habe es durchgespielt. Das war eine Sendung im Heute-Journal am 4. April 2019, die Klaus Kleber eröffnet hat mit einer Moderation, heute sei in Estland der Krieg ausgebrochen. Er hat dann noch 5 Sätze ungefähr dazu gesagt und hat dann die Zuschauer aufgeklärt, dass das nicht stimmte. Daraufhin gab es natürlich eine Riesenwelle an Programmbeschwerden. Und wir hatten schon festgestellt, dass alle Programmbeschwerden mit einem vorher formulierten Text abgewehrt werden. Dann habe ich den Trick angewendet, sage ich mal, habe diesen Text, der dort gekommen ist, schon mal in meine Programmbeschwerde reingeschickt und habe geschrieben, ich bitte um eine Antwort, aber bitte nicht die vorformulierte Antwort. Und was kam? Die vorformulierte Antwort. Also da komme ich mir wirklich veralbert vor.
Aha. Tja, das ist in der Tat eine Erfahrung, die viele schon gemacht haben. Wir haben ja hier auch schon Programmbeschwerden geschickt und es kam wie üblich ein vorformulierter Text, juristisch korrekt natürlich. Beispielsweise bringt es überhaupt nichts, wenn man sich beruft beim Fernsehen auf das Einhalten des deutschen Pressekodex, weil der tatsächlich nicht für das Fernsehen gilt, sondern nur für gedruckte Medien, also für Zeitungen und so weiter. Volkmar, gibt es denn bei dir konkrete Sachen, mit denen du unzufrieden bist beim Fernsehen?
Ja, also bei mir ging das los 2001, nee, 2 oder 1,5 Jahre später. Da wurde das intensiv, weil mich hat es sehr interessiert, was damals passiert ist in New York. Und da habe ich mir das angeguckt, habe das auch schon zeitig mitbekommen mit dem dritten Tower, der da auch eingefallen ist. Und da war die Berichterstattung, dachte ich, Mensch, das ist eigentlich relevant und das kommt nicht. Ne? Und auch die Kriege, die dann danach stattfanden und sowas, das war alles seltsam. Und vorher ein bisschen politischer bin ich geworden, also dass mich überhaupt solche Themen interessieren, war, weil ich mal in Israel war und dort auch auf palästinensischen Gebieten mir das angucken konnte. Also wo ich einfach so einen kleinen Auftrag hatte, wo ich mit Kamera hingereist bin und da was filmen musste. Ja, und das war eben für mich eben auch spannend. Also vorher war ich eigentlich unpolitisch und habe das gar nicht so gemerkt, was ich mit Medien oder mit dem, was ich da mache, anrichten kann. Ne? Also wie unterschiedlich man das betrachten kann.
Und euer Eindruck ist sozusagen, wenn ich das richtig zusammenfasse, auch aus den Vorgesprächen, die wir geführt haben, dass die Medien sich nicht wirklich um das kümmern, was wichtig ist, dass sie nicht die Lebensrealität widerspiegeln der Leute, die die Sender einschalten. Gehe ich recht in diese Annahme?
Ja, man kann es eigentlich auf den Punkt bringen, sie erfüllen ihren Auftrag nicht, der ihnen per Rundfunk- oder Medienstaatsvertrag vorgegeben ist.
Beate, du hast ja noch einen im Rahmen deiner Mission mit den Öffentlich-Rechtlichen zu reden und um Besserung zu bitten, dich sogar begeben in die Höhle des Löwen zum MDR selbst und dort bist du in einer Sendung aufgetreten. Wir sehen dich hier in der ersten Reihe, hier in der Bildmitte sitzen. Du durftest hier eine Frage stellen. Kannst du uns kurz sagen, was das für eine Frage war und wie dann die Reaktion darauf war?
Ja, es ging um die Rundfunkräte. Also das Thema war im Vorgespräch vorgegeben worden, dass ich zu den Rundfunkräten eine Frage stellen darf. Und ich habe eben gefragt, ob sich der MDR vorstellen könnte, dass die Rundfunkräte durch Publikumsräte ersetzt werden. Also dass das Publikum mehr Mitspracherecht hat.
Und was ist passiert? Wurde das irgendwie beantwortet oder?
Ja, der Herr Brinkbäumer, der Programmdirektor vom MDR, hat das beantwortet. Natürlich in der Art, dass er gesagt hat, ja, dafür ist er leider nicht zuständig. Die gesetzlichen Vorschriften machen die Landesparlamente. Da hat er natürlich recht. So ist es. Aber trotzdem, also muss man ja erstmal darüber reden, ob das überhaupt eine Option wäre.
Ist natürlich bequem, ne, zu sagen, ach, dafür sind wir gar nicht zuständig. Wir machen ja hier bloß Dienst nach Vorschrift, ne? Brauchen wir uns nicht um irgendwelche Zuschaueranimositäten zu kümmern. Aber deswegen habt ihr das ja in eure Forderungen reingeschrieben, dass es da Rundfunkräte geben soll, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, wir wünschen uns insgesamt mehr Publikumsbeteiligung. Also, denn es ist ja so, also wir, das Publikum, bezahlen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit unseren Geldern. Also demzufolge gehört er uns und demzufolge brauchen wir zumindest Mitspracherecht.
Volkmar, du hattest im Vorgespräch gesagt, einen ganz interessanten Satz. Du hattest gesagt, ja, wir haben ja Artikel 5 des Grundgesetzes. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift, Bild und Ton frei zu verbreiten. Ob ich jetzt die Aufzählung richtig hingekriegt habe, sei jetzt mal dahingestellt, aber so ähnlich steht's da. Inwiefern hat dich das dabei beeinflusst, die technische Antwort zu geben auf dieses Problem?
Ja, tatsächlich habe ich mir das zuerst gewünscht, also dass man eben eine Plattform hat, wo alles geht. Und dann habe ich einfach geguckt, haben wir die Voraussetzungen dafür. Und die gesetzlichen Voraussetzungen sind tatsächlich gegeben. Und das sieht man tatsächlich im Artikel 5 Grundgesetz, dass wirklich jeder im Prinzip Medien machen kann. Und dafür sollten die Voraussetzungen geschafft werden. Und das ist erstmal ein guter Vorteil, weil Beate hat das schon gesagt, dass man, wenn man an den MDR antritt, die sagen einfach, nee, wir führen ja nur das aus, was die Politiker sagen. Und das, was wir hier machen möchten, das muss politisch gewollt werden. Und wann wird es politisch gewollt? Wenn viele in der Bevölkerung das wollen. Und grundsätzlich steht es halt im Grundgesetz, das wissen viele nicht. Das Grundgesetz ist die Basis für alle anderen Gesetze. Und es könnte ganz leicht erfüllbar sein, wenn alle, die ihre Aufgabe darin sehen, das Grundgesetz umzusetzen, auch wirklich mal da reingucken und sagen, Mensch, gucke, das steht so drinne und dann können wir es doch machen. Na, und das fehlt mir dann ein bisschen. Ich hatte ein Gespräch auch schon mit dem Referenten von der Intendantin hier beim MDR. Der unterhält sich gerne mit mir. Also wirklich Telefongespräch von einer halben Stunde ist da gar kein Problem. Aber er fühlt sich tatsächlich auch wieder nicht zuständig und sagt, das muss die Politik machen. Und die Politik ist nichts anderes als das, was wir als Volk wollen. Das trägt man zu den Politikern und die müssten das dann umsetzen.
Jetzt hat ja auch der Rundfunk einen bestimmten Auftrag, ne? Kriegt das einer von euch gerade konkret zusammen, was alles an dem Auftrag enthalten ist? Mir fällt spontan der Bildungsauftrag ein.
Ja, zunächst erstmal die umfassende Information, so dass sich jeder seine eigene Meinung bilden kann, also der Bürger seine eigene Meinung bilden kann. Und auf der anderen Seite auch eben das Aufnehmen der Meinung aus dem Volk, und zwar aller Meinung gleichberechtigt, um sie dann wieder an die Politik zurückzugeben. Also im Prinzip hat der Rundfunk, ist das die Säule, eine starke Säule der Demokratie, der den Debattenraum bieten soll, in dem aus der Diskussion der Meinung sich die beste Möglichkeit für eine bestimmte Entwicklung dann herausbilden kann. So würde ich es mal definieren.
Und das nennt man dann insgesamt auch den Programmauftrag, nicht den Rundfunkauftrag. Also Bildung, Information, auch Service gehört dazu, ne? Es gibt dann senderintern gewisse Richtlinien, nach wie viel Prozent des Programms sind jetzt Bildung, wie viel Prozent sind Informationen und so weiter. Jetzt haben wir vorhin schon darüber gesprochen, dass ihr mit dem Teil der Information, der Informationsvermittlung, also Nachrichten, nicht ganz zufrieden seid. Was kommt euch denn da konkret zu kurz?
Ich hatte ja schon 2001 angesprochen. Dort war eindeutig wirklich zu wenig Berichterstattung, gerade von den Dingen, die bekannt waren. Und wenn es dann mal berichtet wurde, dann so mit Weglassungen tatsächlich. Und da gab es eben doch andere Möglichkeiten. Ich selber habe es versucht, dann wenigstens bei Wikipedia einzutragen, dass da drei Türme runtergefallen sind. Dann habe ich gemerkt, Mensch, Wikipedia funktioniert auch nicht. Na, deswegen auch die Idee, dass in der öffentlich-rechtlichen Medienplattform auch ein Lexikon, was dann mal zitierfähig sein wird, mit drin ist. Genau, und das ist für mich so mit der Hauptgrund gewesen, warum ich gesagt habe, oh, ich muss mich noch woanders informieren und mir reichen die Öffentlich-Rechtlichen gar nicht.
Beate, möchtest du noch was sagen, ergänzen?
Ja, also bei der ganzen Nachrichtenvermittlung hat sich so eingespielt, ein bestimmtes Framing, dass man Nachrichten nicht mehr so nüchtern, wie sie sind, darlegt, sondern gleich eine gewissen Wertung unterzieht. Also, dass man eben sagt, nicht der Präsident so und so, sondern der Diktator ist das eben dann gleich. Also da
gibt's Machthaber Putin.
Ja, genau. Also dieser Haltungsjournalismus nennt man das wohl auch, der eigentlich in einer Nachrichtensendung nichts zu tun hat. Und eben dann die Trennung zwischen Kommentar und Nachricht oder Meinung und Nachricht. Das wird jetzt auch im Öffentlich-Rechtlichen schon erkannt, dass das schlecht läuft. Da gibt's schon erste Verbesserungen. Ja, das waren so die ersten Punkte, die uns aufgefallen sind damals.
Das ist ja sicherlich eine Sache, die Menschen, die Tagesthemen moderieren oder das Heute-Journal glauben, dass sie in Stein gemeißelt sind, dass die Zuschauer ihre persönliche Meinung unbedingt hören wollen, weil sie die Personen Klaus Kleber oder Karin Mioska so abgöttisch lieben und deswegen, was würde Klaus Kleber tun sozusagen? Ich glaube wirklich, meine private Vermutung, dass die Leute das so sehen, aber ihr seht das nicht so und ihr habt deswegen eure eigenen Kernforderungen formuliert und zwar erstens: Die öffentlich-rechtlichen Medien werden von uns Bürgern finanziert und gehören der gesamten Gesellschaft. Sie sollen neutral über Politik berichten, sie sollen die Politik kontrollieren und die Politik darf keinen Einfluss auf Inhalte haben. Ja, hat denn die Politik im Moment Einfluss auf die Inhalte?
Ja, da willst du.
Naja, scheinbar schon. Also es gab ja vor kurzem auf den Nachdenkseiten eine Enthüllung, wo es darum ging, dass ein bestimmtes Papier der Bundesregierung bekannt geworden ist, wo man Einfluss genommen hat auf die Berichterstattung in der Ukraine. Also dann scheint doch ein Einfluss der Politik vorzuliegen, also der dort auch nachgewiesen ist. Den gibt es sicherlich an vielen anderen Stellen auch, ohne dass man das so merkt. Aber ich denke, es gibt auch noch einen indirekten Einfluss, der eben von der Politik über die sozialen Medien geht, indem die sozialen Medien im Prinzip den Rahmen vorgeben, in dem sich dann auch die öffentlich-rechtlichen Medien bewegen können. Das ist ein bisschen komplizierter.
Okay, ich mache mal mit dem zweiten Punkt weiter, weil ich möchte jetzt gern durchexerzieren mit euch. Wir haben dann zweitens, die Organisationsstruktur soll transparent sein und die Mitbestimmung der Teilnehmer, Mitarbeiter, Beitragszahler, Zuschauer, Hörer erfordern und ermöglichen. Also die Mitbestimmung soll ermöglicht werden. Die Arbeitswelt der Journalisten soll frei sein von ökonomischen und strukturellen Zwängen. Journalistisch tätig werden kann jeder. Technik zur Veröffentlichung stellt der öffentlich-rechtliche Rundfunk zur Verfügung. Das ist das, was ihr fordert. Organisationsstruktur transparent. Naja, da hatten wir ja hier ein Beispiel, das es ziemlich deutlich illustriert, warum das ganz gut wäre. Zum Beispiel eben die Frau Schlesinger, die in jüngster Zeit hier beim RBB böse Schlagzeilen produziert hat. Sie hat also nicht nur für Zehntausende Euro Umbauten in ihrem Büro und in dem Haus des RBBs veranlasst, sondern ist auch gerne mal schön essen gegangen. Lingerie avec Truffe fraîche für 28,50. Gambas flambées au permont und ein 500 Gramm schweres Doppellendensteak Chateaubriand für 95 Euro. Das ist nur eine von ganz, ganz vielen Sachen, die letztlich dafür gesorgt haben, dass die Frau Schlesinger jetzt heute nicht mehr das tut, was sie vorher getan hat als Intendantin. Es war äußerst intransparent und ist sozusagen nur auf Nachfrage eigentlich, aber immerhin überhaupt ans Licht gekommen. Was muss ich mir denn unter Transparenz jetzt noch vorstellen?
Also das sind ja nur Kleinigkeiten, was wir jetzt gehört haben. Ne? Also mich interessiert das nicht, welche Trüffeltorte sie gegessen hat. Aber
nicht schon. Guter Geschmack, muss ich sagen. Sie hat einen guten Geschmack bewiesen.
Wenn sie gute Arbeit macht, das kommt ja dann auch darauf an, was man da erreicht mit dem Essen so eines Törtchens. Aber wichtig ist, dass wir sehen, welche Aufgabe hat denn jetzt wer gemacht. Ne? Also jetzt ich als technischer Sichersteller, mich interessiert zum Beispiel, warum hat man sich für DVC Proma entschieden im MDR. Ne? Das war so ein Sonderformat, was der MDR dann anders hatte. Das war dann relativ teuer. Ne? Also wie ist sowas abgegangen? Das sind so Sachen, wo dann so viele Leute beteiligt sind und wo man ganz schön viel Schindluder treiben kann in dem Moment, wo man bestimmte Firmen bedient. Ja. Und so ist das eben bei Produktionen von Sendungen genauso, ne, dass man sagt, okay, die und die sollen die Sendung unbedingt machen, dann machen wir die Ausschreibung so, dass die auf jeden Fall das machen können. Ne, also das ist aber auch wieder nur ein kleiner Teil. Die Transparenz sehe ich auch noch bei den Beiträgen, wenn die zum Schluss laufen. Ich möchte einfach wissen, wer hat denn jetzt den Beitrag gemacht? Ja, das ist schon bei der Presse nicht so schön, weil da steht oft Agenturmeldung von dpa. Aber ich will wissen, wer in der Agentur hat denn das gemacht. Ne? Und dann kann man eben auch, gerade wenn ihn das Thema mehr interessiert, das war der und der, dem könnte ich das und das auch noch erzählen. Ne? Also das ist schon mal gut, wenn man dann eben zusätzliche Informationen bringen kann. Oder eben ich sehe, ach, gucke, der berichtet das und das, ziemlich einseitig. Was macht denn der noch in seiner Freizeit? Also hängt ja noch in der Firma oder in der Beratungsstelle mit drin. Ne?
Also ich war ja mehrere Jahre Zeitungsredakteur und muss sagen, es hat durchaus seinen Vorteil, wenn man verschweigen darf, dass man der Urheber eines bestimmten Artikels oder Fernsehbeitrags ist. Und das ist ja auch so vorgesehen in der Strafprozessordnung beim Thema Zeugnisverweigerungsrecht. Dann bezieht sich das bei Journalisten unter anderem auch auf die Frage, ob man einen bestimmten Artikel oder Beitrag zu verantworten hat. Und meine persönliche Meinung zu dem Thema ist aus guten Gründen, dass es auch dabei bleiben sollte, denn auch Journalisten möchten sicher sein vor etwaiger Verfolgung durch andere Leute. Aber man kann dazu natürlich verschiedener Meinung sein. Und der Transparenzgedanke bezieht sich ja bestimmt auch noch auf weitere Sachen, oder Beate?
Ja, genau. Also wir meinen natürlich auch die Transparenz der Besetzung der Gremien. Das ist beim Rundfunkrat noch relativ gut nachvollziehbar. wer da sitzt und woher der dorthin kommt, also von welcher Vereinigung oder wie er dahin geschickt wurde. Beim Verwaltungsrat ist es unheimlich schwierig rauszubekommen, also welchen Hintergrund, welchen Background die Menschen haben, die dort sitzen. Wir haben es mal gemacht und waren erstaunt, sage ich jetzt mal nur so. Genau, diese Transparenz. Ja,
wer sitzt denn da?
Da sitzen hauptsächlich ältere Menschen, die vorher zum Teil in der Politik gewesen sind oder noch sind. Und die sitzen im Verwaltungsrat auch für viele, viele Jahre. Also das ist dann auch eine verkrustete Struktur, die da entsteht mit Verbindung im Hintergrund, die wir nicht durchschauen können.
Also das sind so Menschen, die früher mal wichtig waren in der Politik oder so. Und damit sie weiter wichtig sind, dürfen sie jetzt in dem Gremium da sitzen, oder?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, also wie die dorthin hinkommen auf die Positionen. Das ist eben auch intransparent.
Ja, das wäre in der Tat eine interessante Frage, ne? Wie die da eigentlich hinkommen. Auch ich finde, was mich besonders interessiert, ist, wenn da also Interessenverbände sitzen, wie zum Beispiel die Kirchen, die meiner Meinung nach in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten grundsätzlich überhaupt gar nichts zu suchen haben. Was sind denn das konkret für Entscheidungen, die aufgrund der Intervention der Kirchen zustande kommen? Also wir wissen, dass einzelne Sendungen, einzelne Filme an bestimmten christlichen Feiertagen nicht gesendet werden dürfen oder durften. Es ist teilweise schon etwas gelockert worden. Aber das sind so Sachen, die mich persönlich interessieren an der Sache.
Ja, da muss man aber unterscheiden. Also denn im Rundfunkrat wird ja das Programm überwacht. Also wenn die Kirchen dort sitzen, dann haben die auch die Aufgabe, dort auf das Programm zu gucken. Im Verwaltungsrat ist die kaufmännische Überwachung. Also da weiß ich nicht, ob die Kirchen da irgendeinen Einfluss nehmen können.
Okay, dann habe ich das jetzt durcheinander gehauen. Ich möchte zum dritten Punkt kommen, eure Forderungen. Die Qualitätsanforderungen werden erreicht, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen Programmauftrag erfüllt und den Medienstaatsvertrag einhält. Die journalistischen Standards sind zu wahren. Oh nein, möchte der empörte Mainstream-Zuschauer jetzt einwenden. Halten denn die öffentlich-rechtlichen Medien nicht den Medienstaatsvertrag ein?
Ja, also das tun sie eben nicht. Wir haben mal ganz einfaches Beispiel. Wir haben mal über eine Woche uns das Programm, weiß jetzt gar nicht, ARD, glaube ich, angeschaut und haben mal zusammengestellt, wie viel Prozent davon Krimis sind, Nachrichten, Sport, Bildung. Und da kam ein erschreckendes Ergebnis raus, nämlich dass also der höchste Prozentsatz von über 40% waren Krimisendungen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist, also zu über 40% im Abendprogramm zur besten Zeit Krimis zu senden. Das ist mal jetzt so ganz platt gesagt.
Ich will auch noch ganz kurz was dazu sagen. Ich bin ja aufgewachsen mit dem DDR-Fernsehen und dem Westfernsehen, aber im DDR-Fernsehen, da weiß ich, dass, also man sieht es auch heute noch, wenn der Polizeiruf 110 aus DDR-Zeiten wiederholt wird, da geht's um meistens ganz andere Delikte. Also die Zeiten, als da ein Mord aufzuklären war, die sind dann erst sozusagen später gewesen, aber am Anfang ging es um geklaute Lohneinnahmen, geklaute Lohntüten, Einbrüche in irgendein Museum, geklaute Kunstwerke, irgendeine Betrugsmasche, wo sich einer verkleidet und anderen Leuten dann das Sparbuch aus dem Kleiderschrank irgendwie klaut und so. Und die Eigenschaft, die meisten öffentlich-rechtlichen Krimis heutzutage haben, ist tatsächlich, dass da mindestens einer umkommen muss. Ja, ich beobachte auch in den vergangenen Jahren, immer häufiger muss es dann noch zusätzlich auch noch neben einem Mord, also dass einer hops geht, muss es dann auch noch irgendwie um Sex gehen, also und dann meistens irgendwelche schmutzige Sachen, also irgendwie Prostitution und die schlimmste Zuspitzung, die sozusagen denkbar ist, ist dann irgendwie Kinderprostitution und umgebracht und so weiter und so fort. Also irgendwie, man hat den Eindruck, das Programm, was die Film die Filmschaffenden innerhalb der Öffentlich-Rechtlichen betrifft, konzentriert sich häufig darauf, in erster Linie Spannung zu erzeugen. Und warum tun sie das? Wohl, um Quote zu erzeugen? Oder ist die Quote das allein Seligmachende?
Ja, es ist die Quote ist derzeit noch das Qualitätsmerkmal. Das ist ja auch eine unserer Forderungen, dass wir praktisch also nicht mehr nach Quote die Sender beurteilen lassen wollen, sondern wir wollen eine externe Qualitätskontrolle einführen, die eben dann von Experten gemacht wird und die tiefer geht und nicht nur nach Quote guckt.
Das schreibt ihr auch in eurem vierten Punkt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht nicht in Konkurrenz zu den privaten Medien und außerhalb des in Bindestrichen neoliberalen Marktes. Die Qualität ist das Bewertungskriterium. Die Bewertung mittels Quote wird abgeschafft. Zuschauer dürfen alle Beiträge journalistischer Arbeit bewerten, wie heutzutage auch bei Internetplattformen. Wie konkret soll denn das aussehen, Volkmar? Kannst du dazu was sagen, wie das technisch funktionieren soll?
Ja, genau. Also was mich stört, also ich bin selber auch ein YouTuber, also ich habe auch einen kleinen YouTube-Kanal und kenne mich da ziemlich gut aus, wie die Leute damit umgehen, mit Beiträgen, die dort laufen. Also man kann ja positiv und negativ bewerten. Inzwischen haben die Privaten sich entschlossen, wahrscheinlich auch von außen zugetragen, dass man einfach mal den Daumen nach unten gar nicht mehr ohne weiteres angezeigt bekommt, was traurig ist. Und das Gleiche kann man eben möglich machen auch bei öffentlich-rechtlichen Sendungen. In dem Moment, wo ich nämlich Beiträge bewerten kann, dann sieht genau die Macher oder es sehen die Macher, wie kommt denn mein Beitrag an? Und man kann die Bewertung viel schöner durchnehmen. Dazu möchte ich noch was sagen, weil ich war auch schon in einer Rundfunkratssitzung und dort hat ein Rundfunkratsmitglied gesagt, na, wir können ja gar nicht alles gucken. Also die können es gar nicht schaffen, alles zu bewerten. Und das ist total verständlich. Und warum nimmt man dann nicht den Zuschauer mit und sagt, okay, dann dürfen die mitmachen? Und es ist doch einfach, dass man auch eine Bewertung bewerten kann. Also man kann kommentieren, Publikumsbeschwerden, die heutzutage nicht ankommen, wie das Beate schon erläutert hat, könnten direkt am Beitrag stehen. Also man sieht dann einfach, wenn man den Beitrag guckt in der Mediathek, ah, da gibt es eine Publikumsbeschwerde, die lese ich mir mal durch. Und dann kann man sagen, ja, der Meinung bin ich auch und bewertet dann eben auch genauso diese Publikumsbeschwerde. Ne, dann kann man sagen, positiv, negativ und ab einer bestimmten Anzahl sagt man, oh ja, das wird jetzt relevant, jetzt muss sich der Rundfunkrat damit beschäftigen, so dass die gar nicht alles gucken müssen. Also das ist unmöglich zu verlangen, also gerade heutzutage bei dem, was an Medien da ist, das alles zu bewerten und von 40 Leute sitzen da drin im Rundfunkrat. Das können die nicht schaffen. Also was verlangen wir? Ja, also und warum nicht die Zuschauer das machen lassen? Ich meine, wir haben das bezahlt und dann bewerten wir das halt. Ne?
Wer die Kapelle zahlt, bestimmt die Musik, heißt es ja, ne?
Ja.
Eigentlich nicht von der Hand zu weisen, dass der es bezahlt, am Ende auch bestimmen sollte. Also die Öffentlichkeit, die bezahlt, sollte am Ende auch bestimmen, wie es passieren sollte. Du hast es in dieser Grafik so dargestellt, dass hier oben links ist das zu sehen. Bürger bewerten die Plattform und die öffentlich-rechtliche Plattform und niemand sonst. Wir reden ja immer noch von einer öffentlich-rechtlichen Plattform, die geschaffen werden soll, in die öffentlich-rechtlichen Sender, die es derzeit gibt, wenn auch vielleicht in abgespeckter Form, dann auch einfach nur ein Bestandteil sein sollen und Bürger sollen deren Inhalte bewerten und zwar einmal direkt als angemeldete User, wenn sie sich denn anmelden möchten und wenn sie sich nicht anmelden möchten, dann als anonyme Nutzer sollen Zuschauer das Recht haben, die Beiträge zu bewerten. Volkmar, wo ist jetzt der Unterschied? Was macht jetzt den Unterschied aus, als anonymer oder als angemeldeter Nutzer das zu kommentieren? Wie wirkt sich das aus auf den Bewertungsprozess der Sendung?
Also das anonyme Bewerten, das ist eigentlich eine Idee, die mir gekommen ist, wenn Leute ihre eigenen Sachen hochladen und das guckt irgendjemand und das ist dadurch relevant, dass dann eben wirklich mal eine Rückmeldung kommt und dadurch soll man ruhig jeden bewerten lassen und auch manche, die schrecken richtig davor zurück, sich irgendwo anzumelden. Und wenn es eben eine staatliche Plattform ist, ne? Also nicht alle sind bei der E-Petition zum Beispiel und ja, ist klar. Und dennoch sollen eben alle irgendwie mit teilnehmen können. Und der Spaß ist einfach da, wenn man eben irgendwas bewerten kann. Und diese angemeldeten Nutzer, die bewerten, das ist dann relevant. Da kann man dann sagen, okay, wenn eben eine bestimmte Anzahl an Nutzern gesagt haben, das und das ist schön, dann wird das eben in irgendwelchen Highscores oder wie nennt sich das immer, also dort, wo man bewertet, was ist jetzt die beste Sendung, also in Form, Farbe, was weiß ich, die kommen dann vorne hin und die anderen sind hinten dran. Ne? Und dann kann man eigene Playlisten machen, wo man sagt, okay, die beste Sendung ist vorne.
Aha. Also das entscheidet nicht darüber, ob mit Rundfunkgeldern etwas in der Art, wie es schlecht bewertet wurde, demnächst noch produziert wird, sondern nur über die Reihenfolge, in der es dann angeboten wird in der Mediathek oder auf dem Portal.
Der Rundfunk ist ja verpflichtet, der hat ja seinen Medienstaatsvertrag und er muss bestimmte Sachen liefern. Und dieser Rundfunk oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss sich darum kümmern, dass davon immer genügend da ist. Ne? Also ich bin der Meinung, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk wahrscheinlich gar nicht so sehr um Unterhaltung und sowas kümmern muss. Da gibt's ja diese Medienfilmförderung und sowas, die sich eigentlich um solche Sachen kümmern. Und tatsächlich, ihr Auftrag ist, dass sie uns die Sendung oder das Programm füllen, ne, mit dem, was im Rundfunkstaatsvertrag ist. Woher das kommt, ist egal, weil es gibt so viel hochwertige Dinge, die jetzt schon im Netz sind. Also selbst deine Sendung zähle ich dazu. Ja, also wenn hier genug Leute sagen, Mensch, das will ich sehen, dann wird es das irgendwann auch in dem Stream des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geben und dann kommt es dann auch mal über Satellit oder sonst wo. Ja, also damit müssen sie dann halt leben. Wenn die Zuschauer sagen, okay, politisch ist das für mich auch eine neutrale Berichterstattung, warum nicht? Dann senden wir mal das.
Ja. Mhm. Jetzt nochmal eine Frage zu dem Schaubild hier. Es ist hier die Rede von Sonderbeiträgen, zum Beispiel WikiLeaks oder eine Filmlizenz für zeitliche Begrenzung, nicht nur für Playlisten, ausländische Lizenzen. Das verstehe ich nicht so richtig. Kannst du das kurz erklären?
Ja, das kann ich kurz erklären. Wenn man sich über sowas im Kopf macht, ne, ich nehme einfach YouTube als Vorlage. Es ist nun mal so, dass es noch Bedarfe gibt bei Videos, wo ich sage, da will ich jetzt nicht als User genannt werden oder als der das gemacht hat. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass das Leute sehen. Und da gehört zum Beispiel sowas wie WikiLeaks-Videos dazu, also irgendwelche geleakten Videos. Meinetwegen, ich habe das Beispiel mal gebracht mit dieser Schlachtanlage. Das hatte ich auch schon auf dem Schnitttisch, also ich bin ja auch Cutter. Und dann hat eben Peter, heißt die Organisation, glaube ich, die hat eben das Video zur Verfügung gestellt. Aber natürlich weiß ich nicht, wer das gedreht hat, weil das ist ja theoretisch illegal. Ich gehe in einen privaten Schlachthof rein und filme dort, wie wiederum illegal mit Tieren umgegangen wird. Und natürlich müssen solche Videos freigegeben werden und da muss es eine Möglichkeit geschaffen geben. Ja, und dann kann man ja sowas machen wie eine Babyklappe für USB-Sticks, wo man die Videos einwirft und das wird dann auf der Plattform zur Verfügung gestellt, nachdem es überprüft wurde von Behörden oder eben von den öffentlich-rechtlichen Medien, weil da gibt's ja auch welche, die rechtlich überprüfen, ob man das zeigen kann oder nicht.
Das heißt, es sollten tatsächlich physische Babyklappen eingerichtet werden für USB-Sticks.
Na, kann man machen.
Okay, also dann gibt es dann in verschiedenen Behörden demnach dann irgendwelche Beauftragten, die dafür zuständig sind, da regelmäßig reinzugucken, was da reingekommen ist oder wie.
Ja, genau. Also man sagt dann einfach hier, das ist für die, wie auch immer man das dann nennt, ne? Also WikiLeaks ist ja nun schon weg, also öffentlich-rechtliches Leak-Portal, schreibt man eben drauf. Und da gibt's einen Eingangsstempel. Also es muss irgendeine Behörde sein, wo eben wirklich jeden Tag oder jeden Arbeitstag geguckt wird, ob da was Neues ist. Und dann wird zumindest das irgendwo registriert, da ist was reingekommen, damit derjenige, der es abgegeben hat, auch genau weiß, okay, es wird behandelt. Und dann muss man auch sehen können, okay, das, was dort und dort abgegeben wurde, ist abgelehnt worden, weil es gar nicht zu senden ist. Und dann schreibt man ja hin, ist es technisch nicht möglich oder ist es inhaltlich nicht relevant oder irgendwas. Ne? Also es können ja auch Leute einfach nur ein Virus auf den Stick liefern und dann sagt man, okay, der war verseucht und deswegen wird es nicht benutzt. Ja.
Ja. Ist das jetzt auch, Beate, eine Frage der Transparenz, dann sicherzustellen, dass auch immer alle wissen, wer das macht? Geht so weit die Transparenz?
Naja, immer alle kann man sicher nicht sagen. Also es kommt an der Stelle natürlich darauf an, also die Autoren zu schützen, wenn es um ein Leak geht. Das ist klar. Das läuft ja jetzt auch, gibt es ja jetzt auch schon, dass eben jemand, der was Heikles anzubieten hat, auf einen bestimmten Journalisten zugeht, dem das gibt und es wird veröffentlicht, ohne dass der die Quelle genannt wird. Also da sehe ich kein Problem. Das hat aber mit Transparenz nicht unbedingt so viel zu tun. Transparenz sehe ich viel mehr dort, wo eben bei bestimmten Beiträgen die Verfasser genannt werden müssen. Bei ganz normalen Beiträgen möchte ich eben auch wissen, wer hat den Beitrag verfasst und was hat er für Interessen? Also wo hat er vielleicht eine Förderung her? Es gibt ja auch bestimmte Förderungen für Journalisten oder wo ist der in einer bestimmten Vereinigung oder in einem transatlantischen Netzwerk oder sowas. Das muss angegeben werden, damit ich weiß, also was ist der Hintergrund für den Beitrag? Welche Interessen können da dahinter stehen?
Naja, da gilt es natürlich immer abzuwägen zwischen den berechtigten Interessen der Zuschauer zu wissen, wer welchen Beitrag verfasst hat und dann auf der anderen Seite natürlich aber auch die Interessen, die gesetzlich geschützten Interessen der Journalisten, die in gewissen Beiträgen sehr froh darüber sind, dass sie ihren Namen nicht runterschreiben müssen, weil sie sonst unter anderem verklagt werden, wie zum Beispiel von einem Schlachthof, in dem solche Bilder entstanden sind, wie die Volkmar gerade gemeint hat, bei den Filmchen, die von PETA, von der Tierschutzorganisation übermittelt worden sind. Ja, das stelle ich mir natürlich schon etwas schwierig vor, dass wie man da einen Ausgleich schafft. Natürlich, bei Redaktionsleitern ist es was anderes, ne? Also wer jetzt zum Beispiel der Chef ist von der Tagesschau oder so, bei dem sollte man ganz genau wissen, was das für einer ist und wo der herkommt. Ne?
Ja, und bei den Leitern wollte ich ja noch sagen, also gerade bei so Redaktionen, die das zusammen machen, ne, dann ist es ja immer noch so, dass der Öffentlich-Rechtliche etwas herausbringen kann, wo man sagt, das hat Redaktion XY gemacht. Ne? Und dann weiß man ja, die haben das zugelassen, das ist ja toll. Ne? Egal, wer das dann gemacht hat, ob das nur einer von außen zugesteckt hat oder nicht. Aber dann kann man eben sagen, das war jetzt die Redaktion MDR, gibt's Umschau, plus, minus, irgendwas. Ne? Und dann weiß man ganz genau, ah, das kommt von denen. Ne?
Ja, wir haben jetzt hier in dem Schaubild noch eine Sache, die ich noch gar nicht angesprochen habe, nämlich ein nicht anonymes Online-Lexikon. Warum brauchen wir sowas? Brauchen wir sowas?
Ja, wie du weißt, gibt es ja den Brockhaus auch schon nicht mehr. Ne? Der war zitierfähig. Tatsächlich stehen da die Autoren drin, wer da was gemacht hat. Und man kann wirklich sagen, das war Lexikon von da und da. Und in Wikipedia, was heute fast jeder benutzt, ist nicht mehr zitierfähig und es funktioniert auch nicht so toll. Ich weiß nicht, ob du Vicky Hausen kennst, das macht ein Biologielehrer. Das ist sehr spannend, was man darüber hört. Und da sage ich einfach, okay, das Lexikon ist für mich gar nicht mehr zu benutzen. Also warum schaffen wir nicht ein Lexikon, das wieder zitierfähig ist? Ne? Genauso wird es dort auch wieder Seiten geben, die man anonym lässt, ne? Wo man sagt, okay, aber das ist dann halt wiederum nicht zitierfähig, ist okay. Ja, aber dennoch möchte ich eben ein paar Seiten haben, wo dann einfach sagt, okay, die Seite hat der und der erstellt. Und das Schöne ist, wenn wir irgendwann uns alle dort tummeln auf diesen Plattformen und eben auch zum Beispiel bei diesem Online-Lexikon, dann können wir sagen, okay, ich kenne den, den und den und ich weiß, dass der dafür schreibt. Und dann werden mir die Sachen auch zuerst angezeigt, weil ich dann sage, okay, zu dem habe ich sogar am meisten Vertrauen und den möchte ich zuerst zitieren. Und ansonsten kann man einfach so eine Reihenfolge machen, wie was wird denn am meisten geklickt und auch wieder so ein Bewertungssystem, wo man sagt, okay, der hat meinetwegen nehmen wir mal den 11. September, weil mich das so beschäftigt hat damals und heute immer noch, dass man sagt, okay, den Artikel, der wird am meisten geklickt oder geliked oder gibt es am wenigsten Kritiken und der wird demjenigen, der neutral das sucht, zuerst angezeigt. Ne? Aber man sieht halt, okay, da gibt's noch 25 andere Meinungen oder andere Seiten, die man dann eben auch zitieren kann und dann kann man das eben vergleichen. Ne? Mhm. Nicht so wie bei Wikipedia, wo man nur noch eine Seite kriegt, ne? Und das ist Quatsch bei Wissenschaft. Ich will alles lesen, ja, auch bei der menschgemachte Klimawandel oder sowas. Da gibt's auch verschiedene Meinungen und da will ich doch auch die andere Seite sehen, ja. Ich kann das nicht immer alles ausblenden. Also um selber wieder was Neues zu kreieren, brauche ich umfassende Informationen. Dann will ich alles sehen. Und umso mehr das bewertet wird und umso mehr wir uns alle auf einer Plattform tummeln, macht es mehr Spaß. Deswegen bleiben ja die meisten immer irgendwie noch auf YouTube, weil da ja dann doch die meisten klicken. Ne?
Mhm. Eine Sache noch, bevor wir gleich zum nächsten Fragekomplex kommen. Das ist jetzt die schematisch dargestellte Startseite eines solchen öffentlich-rechtlichen Medienportals. Ja, Beate, kannst du was dazu sagen zu diesen einzelnen Punkten, die hier zu sehen sind, was man hier machen kann? Wir haben hier diese Grünen, das sind wie eine Art Schaltflächen, nehme ich mal an, sollen das sein. Ja,
ja, das ist praktisch der Startbildschirm, auf den man dann, also wo wir uns vorstellen, dass man da drauf kommt. Und man kann dann praktisch anklicken, möchte ich jetzt im Lexikon lesen oder möchte ich mich informieren oder möchte ich kreativ sein und meine Sachen hochladen oder möchte ich kommunizieren, also E-Mails schreiben, Post, sichere Post absenden oder möchte ich einfach nur Filme sehen, dann gehe ich eben auf Konsumieren. Aha. Also so ein ganz einfacher Begrüßungsbildschirm, wo ich schon mal vorwählen kann, in welcher Kategorie ich mich jetzt beschäftigen möchte.
Also ich könnte dann theoretisch mehrere Fenster von dem ganzen Ding offen haben und im einen Fenster gucke ich einen Film, in dem nächsten Film chatte ich auf einer sicheren Leitung mit meinen Freunden, die auch da angemeldet sind, möglicherweise über den Film und über den Krimi, der da läuft. Na, wer hat ihn umgebracht? War es der Gärtner oder nicht? Das ist dann der Teil mit der Kommunikation. Im dritten Fenster könnte ich gleichzeitig noch im Lexikon nachblättern und bei kreativ sein. Das ist dann sowas wie Instagram oder schließt das auch Facebook-Funktionalität mit ein oder soll diese Plattform die sozialen Medien ergänzen oder ersetzen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Tatsächlich ergänzen erstmal oder ja, es wird erstmal eine Ergänzung sein. Es kommt darauf an, wie die anderen Plattformen sich dann auch entwickeln. Aber das Schöne ist, man hat eine zuverlässige Plattform, wo eben nach unseren Gesetzen, also zum Beispiel das Postgeheimnis oder so, tatsächlich E-Mail-Verkehr stattfinden kann. Wir melden uns auch über eine deutsche Plattform an. Das finde ich ganz wichtig, dass das berücksichtigt wird, damit es eben nicht erst über noch ausländische Dienste geht, sondern nur noch über die deutschen Dienste. Und
das heißt, ja. Ich könnte auch dann klagen also wenn ich meine, dass meine Rechte auf freie Meinungsäußerung beschnitten sind und hätte auch Aussicht auf Erfolg, anders als bei irgendwelchen Einwänden bei Facebook, ja?
Genau, weil das ist ja tatsächlich sofort nur noch in Deutschland gültig. Also das kommt alles von unseren Gesetzen her und sobald gegen unser Recht verstoßen wird, kann man klagen. Und man kann eben auch eigentlich gar nicht gelöscht werden, weil alle, die hier wohnen und nicht im Gefängnis sind, können natürlich an dieser Plattform teilnehmen. Also hier wird keiner mehr rausgeschmissen, nur weil er Urheberrecht oder sonst einen Verstoß gemacht hat. Und auch sowas wird heutzutage automatisch. Also wenn ich da bedenke, was da technisch alles schon möglich ist, ja, also da wird die Videos, die man hochlädt auf YouTube, die werden kontrolliert auf die Musik, die drin ist und sogar auf die Bilder. Ne, bevor die überhaupt freigegeben werden. Und das geht innerhalb kürzester Zeit, das ist irre. Oder beim MDR, wenn wir dort Musik abgeben, früher musste man ganz genau sagen, von da bis da habe ich die und die Musik verwendet. Sie sagen, nee, brauchst du nicht mehr hinschreiben, weil wir haben da so einen Automat, der geht da durch und dann misst der genau aus, wo die Musik gespielt wird und das wird dann automatisch registriert. Und ja, und damit brauche ich diese Musikliste gar nicht mehr abgeben. Ne? Also da ist technisch so viel möglich, das können wir uns gar nicht vorstellen.
Okay, jetzt denkt sich der Zuschauer, nachdem er das alles gehört hat, alles schön und gut, tolle Medienplattform, schön wäre, wenn. Aber welche realistische Chance besteht denn tatsächlich, dass wir eines Tages in den Genuss einer solchen wunderbaren öffentlich-rechtlichen Medienplattform auch kommen? Welche konkreten Schritte unternehmt ihr? Beate, du bist viel unterwegs, sagst du. Welche konkreten Schritte unternimmst du, um dieses Projekt Wirklichkeit werden zu lassen? Du hast auch schon gesprochen mit der MDR-Intendantin, bist im Gespräch mit persönlichen Referenten und so. Kannst du uns dazu was erzählen?
Nee, also mit der MDR-Intendantin habe ich tatsächlich noch nicht sprechen können.
Ach, das war vorhin mal.
Hat, ja, genau, mit dem aus dem Büro gesprochen. Aber bei uns ist es im Moment so, dass wir also mit dem Artikel erstmal an die Öffentlichkeit gegangen sind. Der ist ja auf drei verschiedenen Journalen erschienen, also Apolut, Free21 und Ubicon, genau. Und wir wollen mal gucken, dass wir ihn noch weiter verbreiten können. Und der nächste Schritt ist für uns, mit dem Artikel und möglicherweise jetzt auch mit dem Interview, wenn es dann fertig ist, an die Politik zu gehen. Denn es gibt in jedem Landesparlament medienpolitische Sprecher und die müssen wir natürlich von unserer Idee überzeugen. Denn die Durchsetzung geht nicht ohne die Politik. Und der andere Weg ist auch der, dass wir also in die Sendeanstalten reingehen oder das versuchen. Da waren wir vor kurzem bei einem Treffen von ca. 50 Mitarbeitern aus verschiedenen Sendeanstalten, die mit ihrer Arbeit nicht mehr so zufrieden sind und wo wir unsere Idee auch schon mal vorstellen konnten. Und wo wir dann eben auch ein bisschen Feedback bekommen. Also insofern manchmal, also haben wir ja, oder es kann ja auch passieren, dass die Zerschlagung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder die Kürzung so stark ist, dass auch Mitarbeiter beeinflusst sind davon. Also dass die um ihre Arbeitsplätze bangen. Das müssen wir natürlich auch wissen. Was sind denn ihre Ängste? Worin sind die begründet? Wie kann man die auffangen? Also deswegen an der Stelle auch Kontakt. Genau, das sind so die drei Punkte.
Es ist ja jetzt auch so, dass der WDR-Intendant Buro ja erst unlängst gesagt hat, bei der Reform der ARD soll es keine Denkverbote und keine Tabus geben. Und in dieses Statement hören wir jetzt mal kurz rein.
Der ARD-Vorsitzende und WDR-Intendant Tom Buro regt eine Debatte über eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an. Es dürfe dabei keine Tabus oder Denkverbote geben.
Ich höre es ja überall, man will uns, aber man will uns schlanker, man will uns auch stark, aber man will uns effizient und man will uns auch kosteneffizient. Wenn das so ist, muss man ehrlich sein und sagen, auf welche Leistungen im Programm man verzichtet. Und das ist die Debatte, die ich bisher vermisse.
Buro spricht zum Beispiel eine mögliche Zusammenlegung von ARD und ZDF an, etwa in der Mediathek. Zuletzt waren die öffentlich-rechtlichen Sender wieder in die Schusslinie geraten, insbesondere der NDR und der RBB.
Ja, wir haben es gehört. Tom Buro wünscht sich, dass es keine Tabus gibt bei der Umgestaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Mich beschleicht allerdings das Gefühl, dass es ihm ein wenig zu radikal sein könnte, was ihr da vorhabt. Aber ihr befindet euch ja im Gespräch. Ja, Volkmar, du hast kurz auch schon mit der MDR-Intendantin gesprochen. Wie kam denn das zustande?
Genau, ich habe auch zum ersten Mal an so einer Rundfunkratssitzung teilgenommen als Zuschauer. Da kann man eigentlich gar nichts sagen, aber tatsächlich kam sie in der Pause auf uns wenige Zuschauer zu. Da sieht man auch, wie wenig Interesse oder wie wenig Chancen Zuschauer, unzufriedene Zuschauer sehen, überhaupt noch was zu machen, obwohl das eben an dem Tag wirklich gegeben war. Und sie kam auf uns zu und hat uns befragt und ich habe eben gesagt, dass ich ihr schon eine E-Mail geschickt habe, eben mit diesen, also wir haben so eine kleine Präsentation über diese Plattform, wie die aussehen könnte und so, und dass es noch keine Rückmeldung gab, und da hat sie mir versprochen, dass sie sich eben zurückmelden wird. So, also es war eben ein kurzes Gespräch in der Pause. Wir haben selber dort keinen Einfluss als Zuschauer. Man kann eben zuhören, wie das ist. Eine andere Sache, was ich dort noch gehört habe, war eben, dass die Rundfunkratsleute gesagt haben, wir schaffen das nicht alles zu schauen, ne, und zu bewerten. Genau. Und das ging aber weiter. Also ich habe einen Anruf bekommen von dem Referenten der Intendantin einen Monat später. Und wir haben wirklich ausführlich geredet und er fand die Idee an sich auch gut und sieht sich aber eben auch nicht an der richtigen Stelle. Und da habe ich auch gefragt, na, wenn nicht sie, wer dann? Ja, und er verweist dann eben auch auf die Politik, die halt, was machen die alles? Als erstes haben wir halt, habe ich gesagt, Grundgesetzartikel, der geht eigentlich vom Volk aus und auf das beruhen alle Gesetze. So, was kommt dann? Dann habe ich ihn halt gefragt und dann kommt eben der Medienstaatsvertrag, der eben die ganzen Länderparlamente zusammengefasst machen. Das ist der Medienstaatsvertrag für das ganze Land. Dann kommt der Länderstaatsvertrag, das ist im Prinzip der MDR-Staatsvertrag, da alle zusammen, die in dem Sendegebiet sind, auch wieder die Politik. Und dann gibt's noch eine Auftragsbeschreibung, die auch wieder die Länderparlamente bestimmen, als das, was dann die Sender produzieren sollen. Also immer noch nicht der MDR drin. Und da habe ich gefragt, na, wann kommen Sie? Und das ist dann tatsächlich erst bei dem Finanzbedarf. Also man guckt sich dann an, was gibt's denn für einen Auftrag? Und dann müssen die die Liste machen. Ne? Und da bei dem Punkt bin ich jetzt. Und da habe ich gesagt, na, dann sind ja doch Sie der richtige Mann. Und da bin ich gespannt, ob das dann dort an der Stelle wirklich weitergeht. Weil es ist klar, dass dann mit der Finanzierung, oder man muss eben erstmal das klar machen, dass das politisch gewollt ist, was wir ja auch im Prinzip fordern. Ja. Und wenn das erstmal allen Spaß macht oder wenn man das sieht, dass das eigentlich was ganz Tolles ist für uns alle, dann sehe ich eigentlich eine gute Chance, dass wir wirklich mit allen ins Gespräch kommen können und dass wir was umsetzen, wo dann alle sagen, na, dafür bezahle ich gerne meine Gebühren. Weil ob ich jetzt die 2 Euro pro Monat für 100 Gigabyte bei Dings abdrücke hier bei Google, dann mache ich das doch lieber mit einer schönen verschlüsselten Sache für die Öffentlich-Rechtlichen.
Ja. Wo man auch noch seine Daten sicher ablegen könnte, sozusagen. Und ein, ja, mit einem, verbunden mit einem verfolgbaren Rechtsanspruch darauf. Ja. Eure Idee ist, ja, weiterentwickelt worden, im Rahmen des Media Future Labs. Vielleicht, Beate, kannst du was dazu sagen, was das für eine Veranstaltung war? Ihr seid ja da schon reingegangen mit dem Grundgerüst eurer Vorstellungen und habt letztlich dann das Ergebnis, was hier rauskam, dann selbst noch weiterentwickelt. Habe ich das richtig verstanden?
Mhm. Ja, wir hatten schon 2019 ein Positionspapier geschrieben, damals als eine Gruppe, die sich unter dem Label Aufstehen, also diese Bewegung von Sarah Wagenknecht damals gefunden hatte. Das war eine Gruppe, die sich halt gefragt hat, wie Medien und Journalismus in Deutschland besser gestaltet werden können. Dieses Positionspapier, das hat der Herr Professor Mayen in die Hand bekommen, weil wir das an Telepolis geschickt hatten und der hat da einen Artikel draus geschrieben und daraus ist eine Kooperation entstanden. Mit Professor Mayen, der an der LMU in München lehrt, sind wir seitdem in engem Kontakt und er hat uns dann in das Media Future Lab eingebunden. Media Future Lab ist ein Projekt von ihm, also ein wissenschaftliches Projekt, wo es um eine Bürgerkonferenz Medien geht. Und innerhalb dieses Projekts waren wir praktisch jetzt wieder in Leipzig eine Arbeitsgruppe, die dann wieder aus etwa 5 bis 7 Menschen bestand. Und in dieser Arbeitsgruppe haben wir das Buchkapitel erarbeitet, das dann in dem Buch Medienträume erschienen ist. Also Media Future Lab ist ein Projektverbund. Und da sind, glaube ich, 7 Buchkapitel, also 7 verschiedene Gruppen, die daran gearbeitet haben, unter anderem auch die Publikumskonferenz von Maren Müller dabei, ständische Publikumskonferenz. Und genau, und das Buchkapitel, das erscheint jetzt, das Buch am 15. Dezember. Und die Weiterentwicklung des Buchkapitels ist praktisch jetzt dieser Artikel, in dem wir die öffentlich-rechtliche Medienplattform beschreiben. Die geht nochmal einen Schritt weiter als das, was wir vorher beschrieben haben.
Und hier sehen wir das Buch, das dann erscheinen soll am 15. Dezember, in dem das Kapitel von euch, was wir jetzt hier als Absolut-Text gesehen haben, enthalten sein soll, nicht?
Es ist, das Buchkapitel ist was anderes als der Absolut-Artikel. Das Buchkapitel ist praktisch davor. In dem Buchkapitel beschreiben wir mehr. Und der Absolut-Text ist die Folge daraus, die Beschreibung der öffentlich-rechtlichen Medienplattform.
Okay, jetzt habe ich es richtig verstanden. Welche Chancen gibt es denn, dass die Segnungen eines solchen öffentlich-rechtlichen Medienportals eines Tages tatsächlich Realität werden? Also der Zuschauer denkt sich, ja, das ist alles ganz, hört sich total vernünftig an, was die Leute da fordern. Die sehen auch alle beide ganz vernünftig aus, scheinen keine Spinner zu sein, auf gut Deutsch, ja. Aber welche realistische Chance haben wir denn? Wie arbeitet ihr denn ganz konkret daran, dass das umgesetzt wird? Ich nehme an, ihr sucht Mehrheiten, die sich dafür einsetzen, dass es tatsächlich umgesetzt wird, oder?
Darf ich erstmal was sagen? Genau. Also die Freude darüber, dass man sowas machen kann heutzutage, die muss erstmal wachsen. Also so, dass wirklich jeder sagt, ne, warum haben wir das nicht? Ne? Und dafür sind ja diese Artikel jetzt erstmal da, dass man davon gehört hat und dass man sagt, ach, das geht alles schon. Ja klar geht das alles schon. So, und dann machen wir es uns doch einfach. Keiner meldet sich gerne an, bloß weil ich ein Video bewerten soll, soll ich mich bei Google anmelden. Ja, das weiß ich nicht. Da wehren sich viele dagegen. Und so ist es auch bei meinem E-Mail-Postfach. Warum habe ich ein E-Mail-Postfach, wo ich mit Werbung vollgeknallt wird bei GMX oder Telekom oder sowas? Da kriege ich ganz andere Nachrichten. Nein, ich will, wenn ich E-Mails verschicke, E-Mails verschicken und die sollen sicher verschickt werden. Und eben unter Wahrung der Postgeheimnisgeschichte. So, und wenn das erstmal so eine Basis ist oder dass wir uns auf eine Sache freuen können, dann sagen wir, Mensch, da sind die Gebühren gut eingesetzt. Und wir haben was, womit man wirklich schön leben kann und es irgendwie besser wird. Ja, also ich will immer daran arbeiten, dass die Leute mehr glücklich sind. Und da höre ich drauf, wo sind sie unzufrieden und was kann man dann besser machen. Deswegen bin ich für alle Vorschläge offen, wo jemand sagt, Mensch, das und das kann man doch dann auch machen. Ja? Wir hatten jemanden, der Datenschutz sehr wichtig nimmt. Ja, natürlich, das ist sofort mit drin.
Ja. Beate?
Ja, also diese Medienplattform, die hat ja noch eine ganz andere Dimension, nämlich je mehr sich Menschen selber damit befassen, Medien zu gestalten, also da selbst mitzumachen, desto höher ist ja auch die Medienbildung dann bei den Menschen selber. Und an der Stelle wollen wir jetzt erstmal in einer Kooperation mit dem Martin Rutenberg, das ist ein Mitarbeiter des SWR, der praktisch sehr unzufrieden mit seiner Arbeit war, und dort ausgestiegen ist, noch beschäftigt ist, aber praktisch auf dem Weg des Leuchtturms, Leuchtturm ARD, müssen wir vielleicht auch nochmal erklären, die Möglichkeit schaffen will, dass wir praktisch schon mal eine Modellplattform aufbauen können. Und wenn das an einer Stelle passiert, ist das gut, aber vielleicht werden noch mehr Plattformen an anderen Stellen erstmal probeweise zusammengestellt und so kann das so vom Kleinen ins Größere wachsen, also dass sich viele verschiedene Menschen mit dem Thema beschäftigen, an verschiedenen Ecken daran gearbeitet wird, das besser gemacht wird und man so erstmal die Menschen davon überzeugt, dass es wichtig ist, wie Volkmar das schon gesagt hat, und auf der anderen Seite der Druck in den Medienhäusern ja auch immer stärker wird. Also da ist der Druck von innen, der Druck von außen, dass wir unzufrieden sind mit den Medien und dann eine Lösung, und zwar eine, wo alle gesichtswahrend herauskommen können. Also da kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk gesichtswahrend rauskommen, indem er sagt, wir haben ja was ganz Tolles Neues. Und für uns ist es auch gut, natürlich, wenn es so weitergeht in der Richtung.
Für mich wäre es übrigens auch gut, weil ja die sogenannten alternativen Medien, die allerdings nach meiner eigenen Sprachregelung nur neue Medien sind und keine alternativen Medien, wir sind nämlich Medien, auch Geld kriegen sollen, und zwar eben, wenn sie veröffentlichen, wenn sie ihren Job machen und tatsächlich Inhalte beisteuern. Wir haben ja hier nun eine Webseite leuchtturm.news, eine Plattform, die zur Vorbereitung auf den gemeinnützigen Rundfunk am Jahresanfang 2023 online geht. Beate, kannst du was dazu sagen, worum es sich hierbei handelt?
Ja, also das ist praktisch eine Fortführung von Leuchtturm ARD. Also Leuchtturm ARD ist eine Aktion gegründet von Jimmy Gerum von ziemlich genau vor einem Jahr. Und ihm ging es darum, dass erstmal die Menschen zeigen, wie unzufrieden sie mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind. Deswegen war sein Aufruf, die Rundfunkgebühren zurückzubehalten, damit überhaupt die Sender erstmal merken, dass die Menschen unzufrieden sind. Dieser Aktion haben sich sehr viele angeschlossen, und seit dem Sommer war der nächste Schritt, Medienmahnwachen einzuführen. Und mit den Medienmahnwachen stehen praktisch jede Woche Menschen vor den Sendern und versuchen, mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen, mit der Forderung, dass man runde Tische installiert, wo über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gesprochen wird. Und die nächste Stufe ist halt die, dass wir mit dieser Plattform leuchtturm.news ein Modellprojekt in die Wege leiten, um auszuprobieren, wie der gemeinnützige Rundfunk funktionieren kann.
Mhm. Naja, sehr interessantes Vorhaben auf alle Fälle. Ich habe, ja, ich frage mich, ob das unter den derzeitigen politischen Vorzeichen, will ich es mal nennen, überhaupt machbar ist und wie man da tatsächlich vorwärts kommen könnte, zumal ich das Gefühl habe, dass nicht wenige, die Entscheider sind in diesen öffentlich-rechtlichen Medien heute, einiges dafür tun werden, dass ihre Fleischtöpfe ihnen nicht weiter weggestellt werden, als sie heute stehen. Aber es ist auf alle Fälle ein sehr interessantes Projekt, was ihr da habt. Und das kann ich natürlich auch aus innerer Überzeugung unterstützen und da dranbleiben und hoffe auch in einer künftigen Sendung, wenn es Fortschritte gibt, mit euch darüber zu sprechen. Ich bedanke mich sehr, dass ihr heute hier wart bei mir in der Sendung.
Gerne.
Vielen Dank euch. Und ihr, liebe Zuschauer, bitte schreibt mir in die Kommentare, wie findet ihr denn dieses Projekt? Ich frage mich, könntet ihr vielleicht Kommentare dazu schreiben? Hier unten unter das Video in diese Kästchen, wo schreib einen Kommentar drüber steht. Oder eine E-Mail mir schreiben an info@junos.tv. Ich beantworte jede einzelne E-Mail. Vielen Dank soweit, dass ihr dieses Mal dabei wart. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Tschüss.